Schönen guten Tag, dies ist eine neue Folge der Podcast-Reihe Follow the Rechtsstaat. Ja, worum geht es in unserer Podcast-Reihe? Um Fragen des Rechtsstaats, der Bürgerrechte und dann aber auch natürlich viel zum Datenschutz und zur Informationsfreiheit. Und Informationsfreiheit ist genau das Stichwort für die heutige Folge, denn heute geht es um nichts anderes als um die Informationsfreiheit. Und wir sitzen heute nicht nur zu zweit, Stefan Brink und ich, sondern wir sitzen zu dritt hier mit dem Berliner Kollegen Christoph Partsch.
Schönen guten Tag.
Hallo, Herr Partsch. Hallo. Herr Partsch, Sie sind so von den Schwerpunkten her Presse- und Urheberrechtler hier in Berlin. Und also wie, glaube ich, wenige andere auch aus der Praxis vertraut mit dem Informationsfreiheitsrecht, weil sie, glaube ich, schon sehr, sehr lange auch Verfahren führen, in denen es um das IFG geht und weil sie auch einer derjenigen sind oder wahrscheinlich auch ganz an führender Stelle sind, der ganz wichtige Entscheidungen auch erwirkt hat des Bundesverwaltungsgerichts zum IFG. Habe ich das richtig gesagt?
Das ist richtig, weil ich tatsächlich schon im Studium, das ist schon sehr lange her, nämlich ab 1996, mit dem brandenburgischen AEG, das ist das erste Landesgesetz, Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz genannt, zu tun hatte und später in Brandenburg mit einem speziellen Einsichtsanspruch des Abgeordneten, der sich aus der Landesverfassung ergab, wo ich damals das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Frauen von Frau Hildebrand etwas im Namen meines Mandanten gequält habe. Und deshalb kenne ich das Informationszugangsrecht schon relativ lange.
Stefan, du bist ja auch noch deutlich vertrauter mit dem IFG, als ich das bin. Aus deiner behördlichen Tätigkeit, aber auch als Kommentator des IFG, auch glaube ich schon sehr, sehr lange. Wie lange gibt es das nochmal, das IFG?
Naja, wir haben es gerade gehört, auf Länderebene sind wir in Deutschland zwar spät, aber immerhin seit Mitte der 90er Jahre mit dabei, ein spät wachgeküsstes Land, im Prinzip über die europäische Ebene, über das Umweltinformationsrecht spülte die Bewegung auch das in die deutschen Lande, zunächst nach Ostdeutschland, interessanterweise, die auch nach der Wiedervereinigung einfach schneller dran waren, vielleicht auch ein bisschen andere Sicht auf den Staat hatten. Und Brandenburg waren tatsächlich die Ersten. Und dann nachfolgend in Westdeutschland, dann auch Hamburg zum Beispiel sehr stark. Auch interessant, dass es ja immer noch das ein oder andere deutsche Land gibt, das sich nicht zu einem Informationsfreiheitsgesetz durchringen kann. Die Bayern sind da schmachvoll zu nennen.
Und die Niedersachsen.
Und die Niedersachsen haben aber immerhin sich vorgenommen, das Ganze hinzubekommen. Sie sind spät dran. Auch aus europäischer Sicht ist Deutschland wirklich hinten dran. Die Skandinavier waren früh mit dabei. Und die USA sind ein großes Vorbild mit dem Freedom of Information Act, auch mit einer anderen Kultur, die da verbunden ist. Deswegen, lieber Herr Partsch, meine erste Frage wäre, wer hat eigentlich in Deutschland was gegen Transparenz? Wir sind doch alle für Transparenz. Und auch gerade die Behörden sind doch eigentlich stolz auf ihre Sachkunde und auf ihre Unparteilichkeit. Wer arbeitet denn dagegen? Warum ist das denn so spät in Deutschland angekommen und auch noch in vielen Bereichen so schwerfällig mit der Informationsfreiheit?
Ja, eigentlich sind die Deutschen nicht gerade zusammen, aber kurz nach den Skandinaviern auf die Informationsfreiheitsgesetze gekommen. Die Skandinavier haben das ja irgendwie 1780 etwa eingeführt als Pressedruckverordnung. Und das revolutionäre Deutschland 1848, insbesondere in der Pfalz, die hatten ganz viele Politiker, die die Transparenz forderten. Also Rottek-Welker, jetzt Baden-Württemberg eher, die haben die Öffentlichkeit der Verwaltung gefordert, wurden dann aber von den Preußen niedergeknüppelt, gingen zum Teil in die USA und haben dort die Demokratische Partei mitbegründet, sodass das Informationsfreiheitsgesetz, was dann in den einzelnen Bundesstaaten, insbesondere in den einzelnen Städten der USA eingeführt wurde zur Kontrolle der Regierung, zur Bekämpfung der Korruption, dann bis 2006 brauchte, um nach Deutschland auf Bundesebene zurückzukommen. Das muss man sich einfach auf der Zunge zergehen lassen. Da haben wir unsere Demokraten praktisch rausgeworfen. Die erfinden dieses Recht, implantieren es in den USA und es kommt dann zu uns gegen den maximalen Widerstand der Bürokratie, die also auch in Brandenburg. Es war eigentlich kein Argument dumm genug, als dass es nicht genannt wurde. Der Untergang des Abendlandes, die Überforderung der Bürokratie. Kein anderer Staat, kein Unternehmen würde nach Brandenburg gehen, wenn dort das AIG käme. Kein Bundesland würde noch mit Brandenburg telefonieren. All diese Argumente, ich könnte noch 20 andere Argumente aufführen, wurden dann 2006 bei Einführung des Bundesinformationsfreiheitsgesetzes vom Bundesministerium des Inneren auch lustig in das Gesetzgebungsverfahren eingeführt. Man muss auch sagen, es war eines der ganz wenigen Gesetzgebungsverfahren, die aus der Mitte des Bundestags kamen und nicht durch die Verwaltung vorbereitet worden ist. Die Verwaltung war vielleicht auch deshalb schon beleidigt, aber sie hatte vorher bereits auch die Einführung sabotiert, weil sie sich davon eben zu viel Arbeit, aber eben auch zu viel Kontrolle erwartete und das befürchtete und schlichtweg, sagen wir mal, seit Kaiserreich und seit Nazi-Deutschland ist die Idee der deutschen Bundesverwaltung nicht unbedingt, dass sie sich extern gerne kontrollieren lassen will.
Das Bundes-IFG gibt es seit 2006. Im Koalitionsvertrag der Ampel 2021 vereinbart ist, dass es erneuert werden soll und in ein Transparenzgesetz verwandelt werden soll, nach dem Vorbild von Transparenzgesetzen, die es in einzelnen Bundesländern bereits gibt. Um es vorwegzunehmen, wir warten nach wie vor auf einen Gesetzesentwurf, für den das gerade schon genannte Bundesinnenministerium dann ja zuständig ist. Was macht den Unterschied zwischen Informationsfreiheitsgesetz, wie wir es jetzt haben, und Transparenzgesetz?
Bei den Transparenzgesetzen fordert man eine aktive Tätigkeit der Behörden zur Veröffentlichung, so dass sie das Netz nutzen oder auch eine Bibliothek oder irgendetwas, um Verträge, Dokumente aktiv zu veröffentlichen. Das gibt es in Hamburg, das gibt es in Bremen. Das hat sich bewährt, um zum Beispiel die Beanspruchung der Verwaltung zu reduzieren, denn dann muss ich ja keinen Antrag mehr stellen, sondern ich suche einfach im Netz mir die Akten durch und finde das. Also selbst die CIA hat in natürlich bescheidenem Maße hat viele ihrer Dokumente ins Netz gestellt, so dass Historiker dort erstmal suchen können und nicht erst bei uns den BND verklagen müssen, um an die Informationen zu kommen. Es soll also die Verwaltung entlasten, auch den Bürger entlasten und eben das Ganze aktiv gestalten.
Eine schöne Formulierung dafür von diesem Wandel von Informationsfreiheit hin zu Transparenzgesetzen ist die juristisch angehauchte Definition. Wir kommen von einer Hohlschuld zu einer Bringschuld. Ja, im Moment muss der Bürger noch sich outen, muss aktiv werden, wenn er die Information von der Verwaltung haben möchte und lässt sich sogar klagen dagegen. Über Transparenzgesetze bietet der Staat selbst, wie Sie es sehr schön gesagt haben, von sich aus die Informationen an und das passt ja eigentlich auch ganz gut ins Umfeld der Digitalisierung und der Erkenntnis, dass auch Behördeninformationen ein sehr interessantes Wirtschaftsgut sein können. Letztlich müsste also eigentlich jeder, der für die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung ist, auch dafür sein, dass die Datenschätze, die da verborgen sind, doch möglichst einfach und umfassend gehoben werden.
Jetzt wird man mit einem Transparenzgesetz ja nicht alle Behördenakten dann auch öffentlich stellen auf einer Plattform, sondern dort Unterscheidungen machen. Ich darf mal kurz an dieser Stelle erwähnen, wir haben in der Podcast-Reihe ein Gespräch mit Thomas Fuchs, dem Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit in Hamburg. Dort gibt es bereits ein Transparenzgesetz. Und da habe ich mich damals mit Thomas Fuchs auch darüber unterhalten, wo denn Daten jetzt in Hamburg die Abgrenzungen sind. Also was muss jetzt tatsächlich Push online gestellt werden und wo bleibt es bei dem auch alten Zustand, dass man das erst beantragen muss. Was ist denn Ja, was würde man denn so fordern, wie weit das gehen sollte mit dem Push? Also nach welchen Kriterien wird das voraussichtlich denn dann unterschieden in einem Bundestransparenzgesetz, ob Sachen jetzt von den Behörden von sich aus online gestellt werden und wo man sagt, also das nicht, aber da gibt es dann Informationsfreiheit wie bisher?
Das kann der Gesetzgeber natürlich frei gestalten. Es gibt in der Slowakei eine interessante Regelung. Ich hoffe, es gibt sie noch ein bisschen länger. Wahrscheinlich wird sie bald abgeschafft, dass kein Vertrag der öffentlichen Hand wirksam wird, wenn er nicht vorher ins Netz gestellt worden ist. Das ist eine sehr weitgehende Regelung, die aber natürlich gerade bei Infrastrukturverträgen oder Ähnlichem durchaus auch antikorruptiven Effekt hat und alle Parteien dazu zwingt, auch im Vertragsverhandlungsverfahren möglichst objektiv und im Interesse des Staates zu arbeiten. Ein sehr einfaches, sehr schönes Instrument. Man kann, Hamburg hat, glaube ich, gesagt, überall, wo die Stadt eben beteiligt ist, müssen sowieso die Verträge veröffentlicht werden. Man kann das festlegen. Es gibt natürlich Ausnahmekriterien, Personendatenschutz, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Da kann man an vieles denken, aber man kann das wie einen Regler hoch und runter fahren.
Das hätte möglicherweise bei der Maut oder bei Stuttgart 21 hätte das möglicherweise dazu geführt, dass man sich etwas mehr Mühe mit den Verträgen gegeben hätte, wenn man gewusst hätte, dass sie ja erst wirksam werden, wenn sie öffentlich sind.
Absolut. Dann hätte Herr Scheuer sich ganz sicher zurückgehalten. Aber gerade bei diesen Verträgen ist es ganz interessant, da kommt man mit dem Umweltinformationsgesetz am besten ran. Das sollte man auch noch erwähnen, weil das ein Vorgänger ist des Allgemeinen Informationsfreiheitsgesetzes. Und dann gibt es noch interessanterweise ein immer wieder übersehenes bereichsspezifisches Informationszugangsgesetz. Das ist nämlich das Bundesarchivgesetz aus dem Jahr 1988. Da hat man tatsächlich anerkannt, es gibt einen Zugang. Die Unterlagen müssen halt entsprechend alt sein, ja, aber da hat man gesagt, und da hatte man irgendwie vielleicht eine etwas freiheitlichere Auffassung, die dann im Nachhinein übrigens ein bisschen zurückgefahren worden ist, 2017 durch eine Novelle des Bundesarchivgesetzes. Aber das ist für den Bereich Unterlagen, die ein gewisses Zeitalter erreicht haben, werden die alle veröffentlicht und können gesehen werden.
60 Jahre im Falle des Bundesverfassungsgerichts. Dazu haben wir eine Folge im Podcast. Nach 60 Jahren gehen die ganzen Akten, die es jetzt über die Verhandlungen gibt, innerhalb die entscheidungsvorbereitenden Verhandlungen gehen, nach 60 Jahren werden sie zum Archiv gut. Sprich, man kann das heute im Bundesarchiv besichtigen aus den 50er Jahren bis 1964, aber nicht länger.
Also der Gesetzgeber ist beim Bundesarchivgesetz auch an vielen Ecken wieder zurückgerudert, insbesondere bei den hochinteressanten Akten der Geheimdienste, der Nachrichtendienste. Und dort hat dann auch mit Hilfe des Bundesverwaltungsgerichts man auch wieder die 60 Jahre erreicht, weil man sagt, die sogenannten NDVen, das sind sozusagen die Mitarbeiter des BND, aber die eben nicht angehören, die und deren nächste Generation.
Sind das die EMs des BND?
Ja, das Wort habe ich vermieden.
Also die informellen, also Zuhörer, die jetzt vielleicht gar nicht mehr so geläufig sind. Ja. Die informellen Mitarbeiter, so nannte man sie beim Staatssicherheitsdienst. Das war in den 90er Jahren in aller Munde befindlicher Begriff.
Okay, NDV steht wohl für nachrichtendienstliche Verbindung. Ja. Und da wollte man auch die nächste Generation schützen. Das ist aber jetzt eine Rechtsprechung, die weit über das hinausgeht, was der Gesetzgeber gemacht hat. Das nimmt teilweise skurrile Züge an. Darüber kann ich später noch was erzählen.
Das ist der staatstragende 6. Senat, vermute ich, ja?
Ja.
Gut.
Kannst du mal sehen, Nico, du beschwerst dich ja an der einen oder anderen Stelle immer darüber, dass die Datenschützer so extreme Position vertreten würden. In dem Punkt sind die Datenschützer natürlich extrem großzügig und zurückhaltend. Sie bestehen ja nur auf dem Datenschutz, solange die Person lebt. Die einfachste Möglichkeit, dem Datenschutz zu entgehen, ist das Ableben. Am nächsten Tag schon sind die ganzen personenbezogenen Daten nicht mehr geschützt. Außer in Berlin, nach dem Landesdatenschutzgesetz Berlin, gibt es auch ein postmortales Datenschutzrecht. Aber ansonsten, auch nach der Datenschutzgrundverordnung, wenn du tot bist, am nächsten Tag sind deine Daten frei.
Kommen wir zurück zum geplanten Bundestransparenzgesetz. Also wie weit das gehen soll, ob es so nach dem osteuropäischen Vorbild soweit gehen soll, dass also Verträge, die der Bund schließt, erst wirksam werden, wenn sie veröffentlicht sind. Das ist wohl eher unwahrscheinlich, dass das Bundesinnenministerium einen solchen Vorschlag machen wird und dass sich dafür eine Mehrheit im Bundestag findet. Aber wie weit das genau geht, das, da könnten wir jetzt im Moment nur darüber spekulieren. Das wollen wir nicht. Jetzt ist aber natürlich der Schritt vom IFG zum Bundestransparenzgesetz auch ein Schritt, der die Chance eröffnet, von der hoffentlich Gebrauch gemacht wird, Unzulänglichkeiten auch anzugehen, die das Informationsfreiheitsrecht ja jetzt hat, wenn man es aus der Praxis kennt. Wir haben ja verschiedentlich hier auch in der Podcast-Reihe mit Fällen von Frachten Staat und anderen Fällen auch schon Beispiele dafür gehabt. Was sind denn so die Top 3 Unzulänglichkeiten des IFG?
Ja, die Top 3, da fällt es mir manchmal etwas schwer. Sag mal, man muss unterscheiden, das, was von der Verwaltung am liebsten geltend gemacht wird, sind ein unverhältnismäßiger Verwaltungsaufwand. Da sind die Gerichte aber glücklicherweise relativ klar darin, dass sie das nur in absoluten Ausnahmefällen akzeptieren. Es ist natürlich schon die Interpretation des Personendatenschutzes. Und in der Praxis ist sehr beliebt, dass die Behörde sagt, das ist jetzt als vertraulich eingestuft. Ob es die Top 3 sind, weiß ich nicht, aber gerade wird sehr gesagt, das ist jetzt alles geheimnisvoll und wir haben VSNFD draufgeklebt. Intern richten wir uns zwar da gar nicht nach und wir behandeln es auch nicht so und materiell ist es auch nicht geheim zu halten, aber es steht erstmal drauf und dann kann man sagen 3 Nummer 4 IFG und das klingt dann gut und schreckt sozusagen alle nicht anwaltlich vertretenen Personen ab.
In dem Punkt ist aber die Rechtsprechung schon relativ streng auch, oder?
Richtig.
Also das reicht nicht, da einfach Verschlusssache draufzuschreiben oder vertraulich draufzuschreiben, um es dem Informationszugriff zu entziehen.
Genau, dadurch sollte man sich nicht abschrecken lassen. Es gilt der materielle Geheimnisbegriff. Das heißt, die Behörde muss schon begründen, ohne natürlich die Information offen zu legen, was dann aber das Problem der Behörde ist, warum das geheim zu halten ist.
Sie nannten unter den Top 3 den hohen oder unangemessen hohen Verwaltungsaufwand. Wie viel Verständnis oder Mitleid haben Sie denn mit öffentlichen Stellen, die sagen, wir haben so viel zu tun, unsere eigentliche Aufgabe ist doch gar nicht, über uns Auskunft zu geben oder uns transparent zu machen, wenn wir jetzt auch noch in den Keller steigen müssten und die ganzen Akten durchforsten, das ist ein unfassbarer Aufwand, das lohnt doch gar nicht. Haben Sie da ein gewisses Verständnis?
Ich habe da überhaupt kein Verständnis für, denn das IFG wurde 2006 mit der schönen Gesetzesbegründung eingeführt. Es soll zu einer Modernisierung der Verwaltung führen. Diese Modernisierung steht aus, beziehungsweise sie kommt den Bürgerinnen und Bürgern nicht zugute. Intern hat man es vielleicht gemacht, aber dieses Argument Überforderung der Verwaltung wird immer gerne wieder angeführt, obwohl das Bundesverwaltungsgericht mehrmals gesagt hat, eine Behörde muss sich darauf einrichten, dass sie dem IFG unterliegt. Dann hat aber das Bundesverwaltungsgericht wieder einen Schritt zurück gemacht und hat gesagt, also der BND, dessen vornehmste Aufgabe sei ja nun nicht die Erfüllung von bundesarchivrechtlichen und ähnlichen Anfragen. Er unterliegt nicht dem IFG, aber da wurde sozusagen wieder ein Rückschritt gemacht bei dem Punkt, was nun gar nicht einzusehen ist, denn Bundesamt für Verfassungsschutz und BND sollten nun irgendwie eins können, nämlich Nachrichten sammeln und vielleicht auch verarbeiten. Also wenn sie dazu nicht fähig sind, vielleicht auch ganz lustig, ich habe das in meinen Verfahren immer wieder und dann empfehle ich 2 niederländische Anbieter, die eine Software hergestellt haben, um große Datenbestände auszuwerten. Und auf nähere Nachfrage sagte mir der eine niederländische Anbieter, ob er denn einen deutschen Kunden hätte und murmelte so ein bisschen rum und zum Schluss sagt er, ja, der BND. Und vielleicht noch eine letzte Anekdote, also auch die großen Bundesministerien sagen, sie hätten nicht genügend Personal etc. pp. Ich habe dann gegen die Staatsanwaltschaft Neustadt an der Weinstraße einen Prozess geführt um die Offenlegung einer Ermittlungsakte, was nun relativ schwierig ist, ging auch nach Presserecht. Und als dann das Urteil rechtskräftig geworden ist, hatte ich nach 2 Wochen die perfekt anonymisierte Akte. Die Staatsanwaltschaft Neustadt sagte mir, ja, wir haben selbstverständlich eine Software dafür. Also das kann man sehr wohl als Bundesministerium einführen. Letztes Ausweichargument war dann, ja, wir müssen auch das prüfen lassen, ob das sicherheitsüberprüft ist, diese Software. Also da sind Rückzugsgefechte und eine ordnungsgemäß organisierte Bundesverwaltung muss in der Lage sein, ihren eigenen Aktenbestand zu verwalten.
Das ist ein schönes Beispiel dafür, dass die Verwaltung sagt, wir sind eigentlich zu schwach, um transparent zu sein. Es gibt auch das gegenläufige Argument, wir sind eigentlich zu gut oder zu stark, um transparent zu sein. Kennen Sie sicherlich auch das Argument des Urheberrechtsschutzes, dass also eine Behörde sagt, ich würde ja gerne meine Akteninhalte mit dir teilen, aber das dürfen wir gar nicht. Zum Teil, weil wir eben mit Privaten zu tun haben, wo nicht nur Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse geschützt werden, sondern eben auch geistige Schöpfung. Zum Teil ist die Behörde aber auch davon überzeugt, dass das, was sie selbst produziert, so großartig ist, dass man es leider nicht rausgeben kann, weil es dem Urheberrechtsschutz unterliegt. Was halten Sie davon?
Also es gibt jedes Jahr ein neues schwarzes Kaninchen, was man aus dem Zylinder zieht, um zu sagen, wir können es nicht herausgeben. Dann dauert es ein paar Jahre, bis ein Gericht sagt, dieses schwarze Kaninchen existiert nicht. Das neueste Kaninchen ist tatsächlich das Urheberrecht. Da haben Anwaltskollegen, die die Bundesregierung beraten haben, das geltend gemacht. Da haben Beamte das geltend gemacht. Ich halte das auf vielfacher Ebene für absurd. Also die Anwälte haben das für ihren Auftraggeber gemacht, von dem sie wussten, dass er dem IFG unterliegt. Ich will den Beamten nicht zu nahe treten, aber ich glaube, die meisten Ausführungen haben auch nicht die schöpferische Höhe. Entscheidend ist aber, dass auch die Beamten eigentlich nicht für sich selbst und ihre, ich weiß nicht was, VG-Wort-Lizenzen arbeiten, sondern für ihren Dienstherrn. Das heißt, da drin ist sicher inkludiert auch, dass sie den Gesetzen, dem der Dienstherr unterliegt, gehorchen müssen und damit die Sachen rausgeben. Aber es wird tatsächlich in der letzten Konferenz des Bundesdatenschutzbeauftragten war dazu ein Vortrag und ich sah nur, wie die Augen verschiedener Beamter blitzten und sie sich auf ein neues Argument freuten.
Das ist das Erstveröffentlichungsrecht, auf die
auch das,
auch das, dass man sich ja da gerne beruft, dass man also gar nicht das Vervielfältigungsrecht, weil das da kommt man auch relativ leicht mit klar, aber dann sagen sie, das war gar nicht für die Augen der Öffentlichkeit bestimmt. Und das ist ja, das gehört ja zu den höchstpersönlichen Rechten des Urhebers, dass er darüber entscheiden darf, wann sein Werk, wenn es dann tatsächlich eins ist, was man ja auch als Antragsteller dann gar nicht beurteilen kann, weil man kennt es ja gar nicht, nicht? Das ist ja auch so zu den Fallstricken, mit denen man es dann zu tun hat. Dann kommt die Behauptung, das sei eins und, ja, und das sei halt dem Urheber vorbehalten, ob es veröffentlicht werden dürfe oder nicht. Und es gibt Rechtsprechung tatsächlich auch des Bundesverwaltungsgerichts dazu, dass das eine Veröffentlichung ist. Also auch wenn da nur einer Einblick in die Akte nimmt, das geht dann so nach dem wenn da jeder käme, Prinzip taucht dann als Argument dafür auf, dass das so ist. Also man müsse berücksichtigen, dass das ja dann also bedeuten würde, wenn es einer dürfe, dass es auch mehr noch dürften und damit sei dann auch die Öffentlichkeit gegeben, was sicherlich auch nicht. Also das muss man wollen, so zu argumentieren, aber ist sicherlich kein zwingendes Argument.
Es ist natürlich, gerade wenn man urheberrechtlich orientiert ist, ein schönes Argument und das können Urheberrechtler wunderbar ausstatten und es ist auch nicht abwegig, sondern man kann es diskutieren, aber wenn man den Sinn des IFG sieht, wenn man sieht, wofür Beamte da sind und wofür Anwälte da sind, die im Auftrag eines Ministeriums arbeiten, dann denke ich, ist es, muss man schon sagen, das IFG schlägt das und man wird eine Lösung finden. Man hat auch früher, ich erinnere mich, dass Rechtsstreitigkeiten in der Presse waren von Anwälten, die aus ihren Schriftsätzen Zitate nicht gerne sahen und wo dann auch, glaube ich, der BGH sagte zu einem prominenten Berliner Kollegen, seine Schriftsätze erreichten nicht die Schöpfungshöhe. Ja, das war eher politisch damals.
Mal reinwerfen. Es gibt auch einen Podcast mit den prominenten Berliner.
Okay.
Das Thema spielt ja manchmal auch eine Rolle, wenn die öffentliche Verwaltung Gutachten in Auftrag gibt. Also tatsächlich zum Beispiel ein Lehrstuhlinhaber bittet, sich über sehr viele Seiten hinweg Gedanken zu machen zu einem Verwaltungsthema. Das kann durchaus schon Schöpfungshöhe erreichen, kann man gar nicht ausschließen. Mhm. Aber da läge es natürlich an der Verwaltung, schon bei der Vergabe dieses Gutachtenauftrags dafür zu sorgen, dass derjenige, der dort anliefert, also die Professorin, der Professor, dann eben erstens weiß, dass sein Gutachten, das er abliefert, dem Informationszugang unterliegt. Und natürlich auch im Rahmen der Vergütung zu berücksichtigen, dass der schlaue Mensch, der dort tätig wird, nicht nur für die Verwaltung tätig wird, sondern idealerweise eben für alle. Für den Steuerzahler, der dann auch genau dieses Gutachten finanziert hat. Also da finden sich Lösungsmöglichkeiten, die man auch im ein oder anderen Landesgesetz zum Beispiel findet, dass als Vorgabe, dass genau bei der Gutachtenvergabe das mit vereinbart werden soll, dass es natürlich veröffentlichungsfähig ist.
Ja, es gab ein ähnliches oder gibt immer noch ein ähnliches schwarzes Kaninchen. Das ist, dass die Veröffentlichung am Mandatsgeheimnis scheitert, weil angeblich der Anwalt und nicht der Mandant, in diesem Fall das Bundesministerium, darüber bestimmen können soll, ob aus Geheimhaltungsgründen seine anwaltlichen Stellungnahmen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Ich glaube, unter Anwälten ist relativ klar, dass das Geheimnis und unsere Schweigepflicht zum Schutz des Mandanten ist und nicht umgekehrt. Aber tatsächlich hat hier die Zweite Kammer in Berlin und auch das OVG in einem einstweiligen Verfahren sich von diesem Argument überzeugen lassen. In Nordrhein-Westfalen hat das OVG NRW sehr deutlich vor kurzem entschieden und auch mit sehr klaren Worten, dass das doch eher als Unfug anzusehen sei. Und ja, auch das war und ist weiterhin eine Idee, wie man das IFG leerlaufen lassen könnte.
Was kann man denn jetzt, was wäre denn jetzt eigentlich gut, wenn man sich diese Schmerzpunkte mal anschaut? Ja, bleiben wir mal kurz. Urheberrecht ist dann so Fantasiepunkte wie Mandatsgeheimnis, Vertraulichkeit, Geschäftsgeheimnis, Datenschutz, das sind Mitarbeiter von Behörden namentlich erwähnt. Was wäre denn jetzt eigentlich zu wünschenswert und sinnvoll, was man jetzt dann auch dort ändern sollte und ergänzen sollte im IFG, um da ein paar Schlupflöcher zu schließen?
Also aus Sicht des Anwenders, der oft auch Presse ist, ist insbesondere die Zulässigkeit von Eilverfahren, die prinzipiell möglich ist, aber laut Rechtsprechung angeblich soll da nie ein Eilbedürfnis vorliegen.
Das ist reine Rechtsprechung.
Mhm. Könnte man aber natürlich dahingehend regeln, jetzt werden alle Beamte aufschreien, dass ich nicht mehr sozusagen den Antragsgrund schildern muss. Ja, dass es schlichtweg eilbedürftig ist, die Information zu haben, denn von der Idee her ist es so, ich brauche die Information, um meine demokratischen Rechte wahrnehmen zu können. Wenn ich die erst in 5 Jahren wahrnehmen kann, weil ich die Information bis dahin nicht bekommen habe, verhindere ich ja eben auch die sachgerechte Ausübung meiner demokratischen Rechte. So, da könnte man schon sagen, warum gibt man das nicht, insbesondere Berufsgruppen zum Beispiel, die ein Eilbedürfnis haben, oder auch ein Jederrecht, sodass wir im Eilverfahren sind, ohne diesen Verfügungsgrund, Antragsgrund, je nachdem, welches Verfahren man da hat, glaubhaft machen zu müssen. Das wäre sehr sinnvoll, denn Sie haben im Moment zum Beispiel in Brandenburg ja Zeiten in der ersten Instanz von 3 Jahren aufwärts. Ja, für ein AEG-Verfahren, wer macht das noch? Ja, für die Presse kommt es zu spät, auch für Verbände, Vereinigungen kommt es zu spät, für Privatpersonen, dann hat es sich oft erledigt. Also das wäre ein wichtiger Punkt und man könnte...
In Köln, 13. Kammer, da gewinnt man zwar oft, aber das dauert dafür 4 Jahre bis zur mündlichen Verhandlung. Und heute gerade aktuell hier auf dem Tisch gehabt, VG Stuttgart, da sind es auch 4 Jahre, bis die für IFG-Sachen zuständige Kammer dann tatsächlich mal verhandelt.
Ja, also das ist bitter und führt letztendlich zum Leerlaufen dieses Rechts, insbesondere für diejenigen, die es gedacht waren, nämlich für jeder. Und dann machen es nur noch die Verbände und Vereinigungen und vielleicht ein paar Journalisten, die durchhalten. Das ist schade, das ist nicht der Sinn und Zweck des Gesetzes gewesen. Man müsste natürlich, also das gerade das IFG ist wie letztendlich vom Innenministerium dann glatt geschmirgelt worden, so dass man letztendlich die Ausnahmegründe vervielfacht hat, teilweise also teilidentische Ausnahmegründe reingesetzt hat, die kann man alle reduzieren. Also an jedem Ausnahmegrund muss man dann auch wiederum ein bisschen schmirgeln und sagen, hier ein bisschen weniger und da ein bisschen weniger. Also an jedem Punkt könnte man eigentlich, wenn man mutig wäre und wenn man etwas im demokratischen Sinne der Transparenz dächte, sagen, wir brauchen nicht so viele Ausnahmegründe.
Zumal es dann ja auch noch das Thema Drittbeteiligungsverfahren gibt, ja, wo es dann eine Vorschrift gibt bei der Fach-IFG, wenn die Behörde jetzt vielleicht wie auch immer geartete Bedenken hat gegen einen IFG-Antrag, dann kann sie allen deren Belange, ja, da heißt es nicht mal, das ist nicht mal irgendwie konkretisiert, was denn ein Belang ist, betroffen sind, geben Sie erstmal einen Monat Stellungnahme, ob Sie einverstanden sind, dass im IFG-Antrag stattgegeben wird. Und das dauert dann richtig
lange. Ja, vor allen Dingen, weil von vielen, auch gerade Bundesministerien, abgewartet wird bis zum Gerichtstermin. Und dann sagt man, ja, könnten wir auch so sehen, dass wir rausgehen müssen. Aber wir müssen ja noch das Drittbeteiligungsverfahren durchführen. Das sagt man, nachdem man 3 Jahre auf einen Prozesstermin gewartet hat. Also in der Zeit hätte man sich schon längst die Sache freigeben lassen können.
Das ist die verschärfte Variante dann, dass man erstmal sagt, erstmal nichts rausrückt. Und dann, wenn man sieht, dass man rausrücken muss, weil das Gericht das so sieht, dass man dann noch sagt, aber wir müssen ja jetzt erst noch mal das Drittbeteiligungsverfahren durchführen, was dann auch wieder dauert und verzögert.
Also es muss irgendwo einen Volkshochschullehrgang für die Abwehr von IFG-Anträgen geben, wo solche Techniken propagiert werden und leider funktionieren die ganz gut, weil die Gerichte eben ihre Zeit brauchen und in vielfacher Hinsicht kein Mittel gefunden haben, wie wir es in den USA haben, also Contempt of Court und ähnliche Sachen. Jetzt hat der Bundesrechnungshof zum Beispiel dem Bundesministerium für Gesundheit in einem Prüfbericht vorgeworfen, sie hätten gegen ihre Wahrheitspflicht verstoßen, weil sie alles als geheim eingestuft hätten, aber intern nicht die Einstufung umgesetzt hätten und im Übrigen sei die Einstufung auch materiell nicht berechtigt. Aber ihre Anwälte würden in den entsprechenden Gerichtsverfahren falsch vortragen. Also eine hammerharte Stellungnahme. Kann man sich überlegen, ob da Prozessbetrug versucht wurde und vorliegt. Ja, aber es wird weiter von Bundesministerien betrieben. Da gibt es auch große Qualitätsunterschiede.
Da geht es um Vergabeverfahren, nicht?
Nein,
nicht verführte,
nein. Es geht um die berühmten Maskenverfahren, ja, wo man wissen will, warum wurden die Masken verkauft, zu welchen Konditionen wurden andere behandelt. Ja, da könnte man sagen, es war ein außerhalb des Vergaberechts laufendes Verfahren. Das Vergaberecht findet dort aber keine Anwendung, weil es ein Open-House-Verfahren war.
Eine Frage, die Sie eben schon angesprochen haben, ist, wer nutzt eigentlich das IFG? Und es ist ein Jedermannrecht, aber offensichtlich nutzen auch Journalistinnen und Journalisten immer mal wieder nicht die presserechtlichen Auskunftsansprüche, sondern die Informationszugangsansprüche. Warum macht ein Journalist das? Der hat doch so ein schönes Presserecht. Das hat er doch sozusagen einen exklusiven Zugang. Wo sind denn die Vorteile, wenn er übers IFG kommt?
Also auch da lohnt es sich, in die Geschichte einzusteigen. 1946 haben die Alliierten in insbesondere die USA, in den von Ihnen sozusagen gehaltenen Gebieten gesagt, wir müssen ein Freedom of Information Recht einführen, um die verbreitete Praxis der Official Arrogance, also beamteter Arroganz, die in Deutschland so verbreitet sei, zurückzuführen. Sie haben gesagt, deshalb müsse die Presse ein umfängliches Informationszugangsrecht haben. Das haben die deutschen Landesgesetzgeber umgesetzt in ein Presseauskunftsgesetz. Das heißt, da stand drin Auskunft, nicht Einsicht. Das heißt, bis 2006 hatte man als Journalist keine Möglichkeit, die Informationen einzusehen, sondern musste auf eine immer ja problematische Auskunft des Ministeriums warten, konnte die dann nur veröffentlichen und konnte aber nicht verifizieren. Und gleich kam dann sozusagen das Ministerium und sagte, sie haben ihre Sorgfaltspflicht nicht erfüllt, denn sie haben ja falsch aus dem Dokument zitiert. Also für die Presse ist es natürlich wunderbar, wenn sie das Dokument abbilden kann, wenn sie einen Vertrag zeigen kann. Nur mal als Beispiel der berühmte Mietvertrag für den Tempelhofer Flughafen. Berlinern vielleicht noch erinnerlich. Da hatte Herr Wowereit einem Freund einen Vertrag gegeben, mit dem er 2 Wochen lang am Tempelhof...
Könnte sein, dass an diesem Tisch jemand sitzt. Sowohl an dem Vertrag als auch an dem anschließenden EFG-Verfahren.
Na wunderbar, dann sehen wir uns wieder.
Das, schöner Transparenzhinweis.
Das freut mich, danke. Jedenfalls war dieser Vertrag sehr interessant für die Presse und sie wollte ihn sehen. Man hat dann gegen die vertragsverwaltende und den Vertrag aufhebende Behörde, nämlich die BIMA in Köln, geklagt. Ein Journalist war das. Und dort kam dann der Ausnahmegrund Betriebs- und Geschäftsgeheimnis zur Anwendung in Form des Mietzinses. Da sagte das Verwaltungsgericht, oh, das sehen wir eher als Betriebs- und Geschäftsgeheimnis, denn die Stadt Berlin steht im Wettbewerb oder die BIMA steht im internationalen Wettbewerb um die Vermietung und deshalb kann man den Mietzins nicht herausgeben. Der Vertrag kam über IFG heraus. Und wir haben dann parallel nach Presserecht die BIMA und verschiedene andere auf Offenlegung des Mietzinses verklagt und konnten dann nachher sozusagen puzzlemäßig den Vertrag wieder zusammenfügen.
Also ganz offensichtlich unterschiedliche Zielrichtungen von Informationsfreiheit und Presserecht auf der anderen Seite. Es ist aber, genau wie Sie sagen, natürlich für einen Journalisten immer schön, an die Quelle ranzukommen. Also sich selbst Gedanken drüber zu machen, was heißt das eigentlich, was da aufgeschrieben steht. Wir kennen es ja aus dem parlamentarischen Fragerecht, dass auch dort die Regierungen zwar auskunftsverpflichtet sind, aber durch geschickte Wortwahl, indem sie zwar die Wahrheit sagen, aber nicht die ganze Wahrheit sagen, doch Auskünfte auch ins Leere laufen lassen können. Wenn man über das IFG Zugriff auf die Aktenbestände hat, dann kann man sich ein eigenes Bild machen und Sachen viel besser einschätzen, als durch eine möglicherweise sehr fein ziselierte Antwort.
Vielleicht auch dazu ein netter Fall, jetzt aber nach Bundesarchivgesetz. Wir haben mal den BND verklagt auf die Offenlegung der Unterlagen zu Adolf Eichmann. Und als der BND merkte, dass er die Unterlagen vorlegen musste, hat er eine amerikanische Abwehrmethode übernommen, die heißt Bury them in paper. Also begrabe den Antragsteller in Papier, so dass er die Information nicht findet. Es waren 7000 gruselig kopierte Seiten, angeblich seien die Mikrofischs so schlecht. Auch das war ein falsches Argument. Aber worauf ich hinaus will, unter den 7000 Seiten war viel Presseartikel, viel Unsinn, was man kannte, viel handschriftliche Ausführung von irgendwelchen Leuten, die völlig irrelevant waren. Aber man hatte eben die Karteikarte, vielleicht auch vergessen, herauszunehmen, aus der sich dann ergab. Es war eine einzige Seite unter den 7000, aus der sich ergab, dass der BND 5 Jahre vor dem Mossad wusste, wo Eichmann sich aufhielt, diese Informationen aber an die Strafverfolgungs- und andere Behörden nicht herausgegeben hat.
Spannend. Gibt es eigentlich überhaupt Eilentscheidungen nach dem IFG? Also wir haben ja schon darüber gesprochen, dass die Gerichte das in aller Regel verneinen. Ich musste noch nicht mehr darüber nachdenken, ob mir eine einzige Entscheidung bekannt ist aus dem Eilverfahren. Mir fällt aus dem Kopf keine ein.
Also mir fallen zwei Entscheidungen ein, die ich selbst in Potsdam erreichen konnte. Gegen die Bundespolizei, die musste interne Mails vorlegen in einem Korruptionsfall, der auch sehr krass war. Mhm. Ich würde aber sagen, das war eine absolute Ausnahme und vielleicht auch, weil es während des Urlaubs des Vorsitzenden Richters gemacht wurde, der da sehr viel zurückhaltender ist. In Berlin fällt mir keine einzige ein. Die Vorsitzende sagt auch, das gibt es nicht, das machen wir nicht. Professor Schoch hat gesagt, die Gerichte könnten das doch so behandeln wie alle Eilfälle. Und danach müsste es eben auch viel, viel mehr Informationseilfälle geben. Man sagt natürlich die Vorwegnahme der Hauptsache. Das ist aber in vielen Eilfällen sowieso der Fall. Also das ist kein gutes Argument, um es abzulehnen. Die Gerichte sind da extrem zurückhaltend.
Also das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo man sich oder wo es gut wäre und wichtig wäre, damit das IFG auch die Zähne bekommt, die es haben sollte. Da ist der Gesetzgeber gefragt. Also entweder zu sagen, also IFG ist immer Eilverfahren, damit könnte man als IFG-Kläger natürlich am besten leben, oder zumindest doch auch nach abstrakten Kriterien das einmal zu unterscheiden dann.
Oder wir bräuchten eine Rechtsprechung, die dem IFG Aufgeschlossene gegenübersteht. Mhm. Auch da haben wir einen gewissen Kulturbruch. Ich habe immer so den Eindruck, viele Gerichte, es gibt auch Ausnahmen, sehen sich als Verwaltung und fürchten sich vor den IFG-Ansprüchen, die natürlich eine Landgerichtsverwaltung auch treffen könnten. Und da herrscht eine starke kulturell bedingte Zurückhaltung gegenüber den IFGs. Nur mal als Gegenbeispiel, beim Presseauskunftsgesetz hat ja das Bundesverfassungsgericht gesagt, dass der Eilfall grundsätzlich dann vorliegt, wenn eine große Aktualität nachgewiesen wird und ein öffentliches Interesse. Und dass die Voraussetzungen deutlich geringer sein müssten als in den üblichen Eilverfahren. Also da haben die Gerichte die Notwendigkeit gesehen, jedenfalls das Bundesverfassungsgericht, und die Verwaltungsgerichte vollziehen das auch. So könnte man das auch durch die Rechtsprechung beim IFG einführen, wie auch bei vielen Ausnahmegründen. Die kann man weit interpretieren, oder man kann eigentlich nach einem alten lateinischen Grundsatz, dass Ausnahmen eng zu interpretieren sind, aber dem folgt auch ausdrücklich nicht das Bundesverwaltungsgericht. Das sagt, dieser römisch-rechtliche Grundsatz hat nichts in der deutschen Verwaltung zu suchen.
Gerichte, die selbst auskunftspflichtig sind, soweit es nämlich um den verwaltenden Teil geht, da haben wir auch ein hübsches Beispiel in einer Folge unlängst gehabt, auf das man uns aufmerksam gemacht hat, dokumentiert bei Frag den Staat der Versuch, einen IFG-Antrag zu stellen beim Bundesverfassungsgericht. Da wollte jemand gerne mal die Redemanuskripte bei einem Treffen der Bundesverfassungsrichter mit Richtern, ich glaube, des EuGH und des EGMR. Und da gibt es dann einen hübschen, langen Schriftsatz, wo also auch alle Register gezogen werden, also bis hin zur
Störung der Funktionsfähigkeit beim Austausch Gerichte untereinander, internationale Verwerfungen. Da ist man auch sehr fantasievoll beim Bundesverfassungsgericht.
Dazu gibt es auch eine Folge in unserem Podcast, wo wir das mal uns genauer angeschaut haben. In dem Fall, das erscheint mir auch noch ein nicht unwichtiger Punkt, war es dann auch so, dass der Petent, also der den Antrag gestellt hatte, dass der das beim Bundesdatenschutzbeauftragten, der auch für die Informationsfreiheit zuständig ist bei Bundesbehörden, zu denen dann das Bundesverfassungsgericht auch zählt, das hilfesuchend eingeschaltet hatte, aber kam nichts bei raus. Zwar hatte man wohl, jedenfalls nach den Unterlagen, die man bei Frag den Staat abrufen kann, schon den Eindruck, dass BFDI dort auf der Seite auch des Antragstellers stand. Aber das Bundesverfassungsgericht ließ sich nicht davon überzeugen. Das ist aus meiner Sicht und nach meiner Erfahrung auch ja auch so eine Schwachstelle des Informationsfreiheitsrechts, dass der Bundesdatenschutzbeauftragte zwar zuständig ist für die Informationsfreiheit, er dann aber nichts anderes machen kann, als irgendwie den Schlichter zu spielen. Und am Ende ist dann oft gar nichts erreicht, weil man hat sich nicht umstimmen lassen. Man hat aber noch mehr Zeit verloren.
Ja, es gibt immerhin ein Beanstandungsrecht. Also er darf sozusagen beim Parlament petzen, dass irgendeine öffentliche Stelle des Bundes oder bis hin zum Bundesverfassungsgericht nicht das Mögliche getan hat in Sachen Auskunft und Transparenz. Aber da könnte man sich natürlich mehr vorstellen, auch gerade wenn man sieht, wie der Bundesbeauftragte im Bereich Datenschutz jetzt in den vergangenen Jahren durch die Datenschutzgrundverordnung doch erhebliche Möglichkeiten gewonnen hat, auch zum Beispiel durch eine Anordnung, also per Verwaltungsakt, die öffentlichen Stellen dazu zu bringen, das zu tun, was sie tun sollen.
Ja, man macht ihm den BFDI gleich zur Widerspruchsbehörde, denn das gehört ja auch zu den ärgerlichen Unzulänglichkeiten, dass im Bundes-IFG das Widerspruchsverfahren nicht ausgeschlossen, das Vorverfahren nicht ausgeschlossen ist. Gleichzeitig ist es eine Bundesbehörde, das heißt, es ist immer dieselbe Behörde, die dann das Widerspruchsverfahren führt. Und naja, also ich habe es noch nicht erlebt, dass man im Widerspruchsverfahren die Behörde umgestimmt hat. Also kann ich mich jedenfalls nicht daran erinnern. Das heißt, man muss dann nochmal mit denselben Argumenten, mit denen man sich schon vorher quälend herumgeschlagen hat, muss man nochmal den Widerspruch begründen und dann muss man mit der Untätigkeitsklage drohen oft oder sie sogar einlegen, damit da überhaupt was kommt. Und was kommt, weiß man eigentlich schon vorher, nämlich die Ablehnung. Sodass ich mich jetzt gefragt habe, also warum macht man nicht einfach den BFDI, weil dann macht das ja auf einmal auch Sinn, dass der für die Informationsfreiheit, also mehr Sinn jedenfalls, dass der für Informationsfreiheit zuständig ist. Warum macht man den nicht einfach zur Widerspruchsbehörde?
Ein sehr schöner Vorschlag. Da wird wahrscheinlich jedes Ministerium aber darauf pochen, dass es über seine eigenen Akten entscheiden können muss und als einzige Behörde die Sachkompetenz hat, um darüber zu entscheiden. Mir fällt aber beim Thema Bundesverfassungsgericht, weil ich auch so einen Fall hatte, noch ein anderer Punkt ein, den man verbessern könnte. Und zwar in dem Fall ging es um die Reisen des Bundesverfassungsgerichts oder Mitglieder nach Berlin zu einem Treffen. Und da gab dann schlichtweg irgendwann das Bundesverfassungsgericht auf. Und in die Kostenentscheidung hat das Verwaltungsgericht Karlsruhe es sich nicht nehmen lassen, ausführlichst über die absurden Vorstellungen des Bundesverfassungsgerichts zur Informationsfreiheit auszuführen. Nebenbei kam dann auch noch raus, dass das Bundesverfassungsgericht ca. 30.000 Euro in einen einzigen Anwaltsschriftsatz investiert hatte. Und das ist eine sich verbreitende Unsitte mancher Ministerien und Behörden, dass sie sich jetzt von sehr qualifizierten Kanzleien, meistens sind es Großkanzleien, vertreten lassen zu horrenden Honoraren. Also in Sachen Diesel sind da pro Verfahren, pro Instanz 200.000 Euro ausgegeben worden in die Abwehr von Berechtigten, das hat nachher das Gericht festgestellt, Einsichtsansprüchen, wo ich mich frage, warum ein Bundesministerium, in dem sicher eine Kohorte von Volljuristen tätig ist, nicht solche Sachen selbst machen können soll oder dass, wenn sie die Sache nach draußen geben, das zu RVG-Gebühren funktionieren muss, nämlich zum Gegenstandswert 5.000 Euro.
Wer macht das schon?
Wer macht das schon? Aber das würde natürlich zur Sparsamkeit von solchen völlig überflüssigen und erfundenen Kriterien führen. Und es ist einfach eine Unsitte, die immer mehr auf Steuerzahlerkosten um sich greift. Das mit sehr hohem Aufwand. Also ich hatte jetzt bei den berühmten RKI-Protokollen, die nun nicht so wahnsinnig aufregend waren, die wurden zurückgehalten. Und da hat auch hier eine Berliner Kanzlei 1.000 Seiten geschrieben. Ja, das kann man sich dann vorstellen, was das gekostet hat. Und letztendlich soll ja der Steuerzahler die Information bekommen. Stattdessen muss er für die Abwehr seines eigenen Anspruchs zahlen.
Einen Aspekt wollte ich noch ansprechen. Wir denken ja darüber nach, wie das Informationsfreiheitsrecht verbessert werden kann, entwickelt werden kann. Und wir hatten vorher gesehen, dass es gegenüber dem presserechtlichen Anspruch den Vorteil hat, dass man auf amtliche Informationen unmittelbar zugreifen kann. Da stellt sich aber jetzt in den letzten Jahren immer wieder als Problem heraus, dass bestimmte Informationen gar nicht in die Akte hineingelangen. Sei es, dass einfach die Aktenführung unter aller Kanone ist, sei es, dass man sagt, na ja, das haben wir ja per Mail im Haus ausgetauscht und Mails drucken wir nie aus oder packen wir nie in die Akte rein, deswegen ist das keine amtliche Information. Oder zuletzt auch Verfahren, die Fracht in Staat geführt hat vor dem Verwaltungsgericht in Berlin, dass Bundesminister sagen, Ja, es stimmt. Der Außenminister sagt, es stimmt. Ich hatte bestimmte Informationen zum Abzug aus Afghanistan durchaus mit meinem Diensthandy per SMS mit Kollegen anderer Länder ausgetauscht. Aber SMS oder Diensthandy, das gelangt nicht in die Akten, das wird gelöscht. Ja. Brauchen wir da möglicherweise auch einfach eine modernisierte Verwaltungskultur, dass alle Informationstatbestände, mit denen eine Behörde was zu tun hat, egal ob die jetzt gemailt sind, ob die gechattet sind, ob die per Direktnachricht auf X laufen, dass die zu amtlichen Informationen gemacht werden und dann eben auch erschließbar sind für die Öffentlichkeit?
Also die Gesetzeslage ist ja schon so, dass alle entscheidungsrelevanten Informationen, und das heißt Informationen, es knüpft nicht an deren Verkörperung an, in die Akte gehören. Wie Sie richtig sagen, brauchen wir eine andere Verwaltungskultur, die mit der Akte sachgerecht umgeht und dass die Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen in der Akte ermöglicht, nur dort haben wir wohl keine Sanktionsmöglichkeiten. Die müsste man einführen, um die Beamten, insbesondere auch Minister, dazu zu zwingen und eben bei Verstoß auch zu penalisieren durch eine dritte Behörde, durch den Bundesdatenschutzbeauftragten oder, sagen wir mal, auch durch Anwälte von Antragstellern, die eben sehen, dass die Akte unvollständig ist. Sei es, dass sie nie vollständig war oder sei es, dass sie im Nachhinein geflöht wurde, ja, um da eine Sanktionsmöglichkeit einzuführen, wo dann auch der einzelne Minister, der einzelne Bearbeiter haftet, wenn er die Akte nicht ordnungsgemäß führt. Das ist ein großes Kulturproblem. Das war auch immer eine Drohgebärde aus dem Innenministerium, die sagten, wenn sie das IFG einführen, dann werden wir schlichtweg die Akte nicht mehr füllen. Ja, wenn man die Akte, und so ist ja auch die Idee des Archivs, das Archiv ist das Gewissen eines Rechtsstaats. Wenn man dieses Gewissen nicht anfüllt und kein Gewissen hat, dann ist das eben so, wie es ist. Ja? Deshalb, da brauchen wir sicher neue Sanktionsmöglichkeiten gegen die aktenführenden Stellen.
Da gibt es auch, das ist eine Dunkelnorm, von der ich mich erinnere, dass ich sie relativ spät überhaupt erst darauf aufmerksam wurde, dass es sie gibt, den Paragraphen 11 IFG. Also eine ganz seltsame Vorschrift, da geht es um den Aktenplan, der auch herauszugeben ist. Wenn man den liest, lässt die Vorschrift und die Kommentare sind nicht sehr ergiebig zu der Norm, wenn man den liest, lässt sie eigentlich mehr Fragen offen, als sie beantwortet. Also erstmal ist es eine ganz analoge Vorschrift noch, weil der Aktenplan, da steckt natürlich die Vorschrift, die Vorstellung noch drin, dass das Papierakten sind. Und dann, und das habe ich tatsächlich jetzt auch schon in zwei Fällen erlebt, wenn man dann mit der Behauptung konfrontiert wird, das sei alles nur irgendwie digital abgelegt, kann man jetzt zwar sagen, also hier, aber Paragraph 11, das müsste doch irgendwie, also irgendwie muss es doch eine Ordnung geben bei euch, dann läuft man ins Leere, weil es nicht sanktioniert ist. Also es gibt keine, also eigentlich müsste es, also zum Beispiel müsste dann die Schwelle viel, viel höher sein, noch zu sagen, unzumutbarer Aufwand. Also wenn die Akten ungeordnet sind. Also es müsste irgendwie an diese Vorschrift, die Vorgaben macht zur Aktenführung, die müsste erstmal also digitalisiert werden in der Formulierung. Und zweitens müsste dann auch einfach eine Rechtsfolge hier, also sei es, dass man das dann anzeigen kann beim BFDI, sei es auch, dass es dann halt auch gewisse Voraussetzungen erhöht, jetzt noch die Informationen zu verweigern. Also das sehe ich auch als einen Punkt an, der reformbedürftig ist.
Absolut. Aktenpläne scheinen nicht zu existieren in den Bundesministerien, die ich in so den letzten Jahren verklagt habe. Auch wenn die Akten vorgelegt werden, werden sie einem ungeordnet, unpaginiert vorgelegt. Bei Daten fehlen völlig die, Entschuldigung, wenn man sie als Datei bekommt, fehlen die Vermerke und Paragraphen der Mitarbeiter. Auch da weiß ich, dass die Verwaltungspraxis sehr mit Farben von Paragraphen arbeitet. Wenn man aber die Datei nach einem IFG-Streit bekommt, ist sie frei von Paragraphen. Das kann nicht sein. Und der Aktenplan wäre sehr schön. Die Gerichte sind so ein bisschen eingestiegen auf das Thema, wenn man vorher sagt, sagen Sie mir doch mal bitte, welche Informationen Sie haben, damit ich praktisch den gewünschten und streitgegenständlichen Akten- und Informationsbestand reduzieren kann, sodass wir uns sachgerecht dann über die wenigen interessierenden Dokumente unterhalten können. Wenn man das macht und die Behörde darauf nicht eingeht, dann, so meine Erfahrungen, sagen mehrere Gerichte, dann könnt ihr nachher nicht sagen, es ist ein überbordender Verwaltungsaufwand. Ja, also da wird aus der mangelnden Organisation dann schon der Behörde gesagt, dann müsst ihr euch das entgegenhalten lassen. Aber ein Aktenplan wäre natürlich für das Verständnis der Akte hervorragend, auch für das Verständnis, was überhaupt da ist, was ja ein Riesenproblem ist. Man fragt ja ins Schwarze hinein. Und wenn die Behörde sagt, ich habe es nicht oder es gibt es nicht, ist im Prinzip die Klage unbegründet. Ja, das heißt, man läuft mit eigenem Risiko, wenn man sagt, ihr habt das und die Behörde sagt, wir haben es nicht. Ja, was passiert eigentlich, wenn man nach Aktenplan wüsste, sie müssten es haben? Ja, also bei den berühmten Mautverträgen sagte eben das Ministerium von Herrn Scheuer, wir haben die Unterlagen zum Dieselskandal und zu den Dieselsachen nicht. Gut, das hat die Richterin dann auch nicht geglaubt in Berlin, aber letztendlich hat die Behörde ungestraft einen solchen völlig fehlerhaften Vortrag erstmal führen können.
Vielleicht war das der langweiligste Podcast, den wir je gemacht haben, weil wir drei uns eigentlich immer einig waren in allen Punkten, über die wir gesprochen haben. Und der zentrale Punkt ist, dass das EFG dringend Reparatur- und reformbedürftig ist. Dass man nur hoffen kann, dass aus der Absicht, ein Transparenzgesetz zu schaffen, um das EFG zu modernisieren, dass der Absicht auch entsprechende Taten folgen. Machen wir doch zum Schluss mal kurze Prognose. Mai 2025 haben wir dann ein Transparenzgesetz.
Du guckst mich an, Nico. Ich muss leider sagen, ich glaube nicht daran. Das Interesse der Verwaltung ist gering. Und es müssten die Koalitionspartner, also insbesondere in dem Fall FDP und Grüne, darauf bestehen, dass es das Kabinett erreicht. Und so wie es ausschaut, war man sich sehr einig, dass es im Koalitionsvertrag stehen soll, scheint sich aber jetzt auch relativ einig zu sein, dass es dann doch nicht so dringend ist. Also ich glaube nicht, dass wir nächstes Jahr eins haben.
Ja, also der Staatssekretär Richter sagte noch 2023 bei einer Datenschutzschützerkonferenz hier in Berlin, er werde bis Ende des Jahres ein Punktepapier vorlegen. Im Jahr da drauf, also es war bisher nichts gekommen, hat man dann nur noch Abteilungsleiter ins Rennen geschickt, um dazu auszuführen. In der letzten Konferenz des Bundesdatenschutzbeauftragten wurden dann sozusagen die untersten Dienstgruppen vorgeschickt vom Innenministerium, um zu sagen, sie arbeiteten jetzt an einem umfassenden Informationsfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung von allen Gesetzen, die es sonst gäbe. Da ahnte man schon, das kann nichts werden und das soll auch nichts werden. Das ist leider meine Befürchtung.
Also dann sind wir an diesem Punkt dann doch unterschiedlicher Meinung, weil ich bleibe einfach das, was ich immer bin, Optimist und bin mal zuversichtlich. Mach keine Prognose, was da kommt. Vielleicht wird es uns enttäuschen, das halte ich nicht für ausgeschlossen, aber dass da was kommt, Mai 2025, glaube ich schon. Und dann gucken wir mal, ob ihr beide recht behaltet oder ich. Für heute erst einmal vielen, vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr uns hier eine Stunde lang gefolgt seid. Wenn ihr auch wie wir der Meinung sind, dass das eine wichtige Sache ist mit Transparenzgesetz, schreibt euren Bundestagsabgeordneten und ja, und folgt weiter unserem Podcast. Und vielen Dank auch in die Runde.
Vielen Dank, Herr Hartung.
Danke.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.